Irgendwo ich etwas Wertvolles hatte, das ich verloren hatte und was ich so alles da gemacht habe, um diesen Fahrradcomputer zu finden. Wie gesagt, selbst gegen das Verbotsschild im Wald mit dem Auto gefahren, damit ich das irgendwie finde, na, damit ich besser ausleuchten kann. Wie viel wert ist unser Leben für Gott? Ihr Lieben, für Gott war unser Leben so viel wert, dass er dafür bereit war, jeden Preis zu zahlen. Jeden Preis zu zahlen, damit er uns von den Händen Satans zu befreien. Für Satan wiederum bedeutet unser Leben so wenig, dass er bereit ist, mich und dich zu vernichten, um seine Position in diesem großen Kampf zu verteidigen. Denn eigentlich, wenn wir unserem Leben, das Wert unseres Lebens betrachten, und zwar wie viel wir Gott bedeuten, dann müssen wir es in dem Licht des großen Kampfs machen. Und ich lese jetzt zwei Verse dazu. 1. Petrus, Kapitel 5 und dort Vers 8. 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 8. Seid nüchtern, ich warte noch ein bisschen. 1. Petrus 5, 8. Seid nüchtern, heißt es, und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Also da wird mit harten Bandagen gekämpft. Er kann das, sind wir dann ausgeliefert. Er versucht's. Und gleich haben, also Jesus Christus wiederum sagt, was wir wert für ihn sind, also für den Vater. In Matthäus Kapitel 10, auch sehr bekannter Vers. Denn heute lesen wir auch einen etwas weniger bekannten Vers. Matthäus Kapitel 10 und dort Vers 31. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Also Jesus hat davor gesagt, kein Sperling fällt am Boden ohne euren Vaters Wissens. Und ihr seid viel mehr wert. Also Gott weiß, wenn es uns schlecht geht. Gott weiß, dass er uns helfen möchte und Gott hilft uns und wir sind viel wert. So. Eigentlich diese Debatte, 6000 Jahre, wird geführt zwischen Gott und Satan, wie viel wert wir sind. Und diese Stimme, die wir manchmal in uns hören, du bist nicht wert, du schaffst das nicht. Vielleicht die anderen ja, aber du nicht. Habt ihr diese Stimme mal so gehört? Also ich schon öfter. Das ist die Stimme, die nicht von Gott kommt, die kommt von dem anderen. Und diese Worte hört Gott auch sehr oft. Die sind nicht wert. Lohnt es sich, für die zu sterben, die zu erlösen. Die haben es nicht verdient. Und es geht immer um das, wie viel wert wir sind. Gott, der Vater, der eigentlich diesen Krieg gewinnen wird, und das wissen wir, Amen, der schätzt dein Leben eigentlich höher als das Leben seines Sohnes. Deswegen hat er ihn geopfert, für mich und für dich. Die Frage nach unserem Wert können wir aber auch von einer anderen Perspektive betrachten und wir wollen etwas tiefer gehen. Ich lade euch ein, jetzt mit mir einen Vers aufzuschlagen, den wir seltener lesen. Im Hebräerbrief Kapitel 8 wollen wir zusammen die Verse 7 und 8 lesen. Hebräer 8, die Verse 7 und 8. Hebräer Kapitel 8, jetzt lese ich Vers 7. Denn wenn jener erste Bund tadellos gewesen wäre, und hier spricht er über den Bund, der Gott mit dem Menschen im Alten Testament geschlossen hat. Wenn jener Bund im Alten Testament tadellos gewesen wäre, so wäre nicht mehr Raum für einen zweiten oder wäre nicht Raum für einen zweiten gesucht worden. So, also ich habe wirklich sehr oft Probleme mit diesem Vers. Was bedeutet der erste Bund? Gott schließt einen Bund und der Bund, etwas, was Gott macht, ist nicht tadellos. Im ersten Kapitel des Bibel steht mehrmals wiederholt, mindestens fünfmal von den sieben Tagen, von denen es berichtet wird, fünfmal steht wiederholt, es war alles sehr gut. Und Gott macht später, nach dem Sündenfall, macht einen Bund mit den Menschen. Und Paulus wird hier sagen, offensichtlich, der Bund war schlecht, denn man hatte Raum suchen müssen für einen neuen Bund. Also ich lese den Vers noch einmal. Und vielleicht das Wort tadellos noch einmal. Denn wenn jener erste Bund tadellos gewesen wäre, so wäre nicht Raum für einen zweiten gesucht worden. Also der erste Bund war nicht okay. Irgendwas hat da gefehlt. Ihr Lieben, hier steht das Wort tadellos, also tadeln. Jetzt lesen wir den zweiten Vers, den nächsten Vers. Weil da kommt das Wort noch einmal. Und das ist jetzt noch kompliziert, aber vielleicht, das hilft uns, die Frage zu beantworten. Was war das Problem mit dem ersten Bund? Denn er tadelt doch, indem er zu ihnen spricht, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Indem Gott einen neuen Bund schließt, eigentlich er tadelt die Menschen, mit denen er den ersten Bund geschlossen hat. Was war das Ziel des alten Bundes? Zu einem die Menschen zu Gott zu bringen. So ganz allgemein gesprochen. Vielleicht, wenn wir ein bisschen konkreter werden, dass die Menschen Gott suchen, dass das Erkenntnis von Gott steigert und vielleicht die Kinder Gottes Gehorsam beizubringen. Denn eigentlich, das war das Urproblem, die Ungehorsam. Gott sagt, von allen Bäumen dürft ihr essen. Es gibt einen Baum, von dem isst ihr nicht. Und es geht nicht darum, dass Gott sie verhungern ließ oder dass dieser Baum irgendwas hatte, was ihnen so gefällt hat. Es war einfach der Neugier und die Ungehorsam. Er sagt, aber ich mache es was anderes. Und dann kommt Gott ein zweites Mal und sagt, okay, zu Abraham, ich schließe einen Bund mit dir. Und dieser Bund hat Gott erneuert und erneuert, jedes Mal. Da kommt Volk Israel, die sündigen, Mose betet für sie, Gott schließt wieder einen Bund. Dann kommt ein König, nach dem bösen König kommt ein guter König. Josaphat hat einen Bund mit Gott geschlossen. Salomo hat einen Bund mit Gott beschlossen. David hat einen Bund mit Gott beschlossen. Alle suchten den Bund mit Gott und Gott hat jedes Mal denselben Bund erneuert. Und irgendwann, eigentlich zu Jeremia-Zeit, kommen auch diese Worte, es geht nicht mehr, dieser Bund ist kaputt, aus. Das bedeutet, Gott tadelt sie. Das Problem mit dem alten Bund waren die Menschen, die in den Bund gekommen sind. Es war ihr Versagen und dieses Versagen hat die Unwirksamkeit des Alten Testaments bezeugt. Das Alte Testament ist gescheitert. Alles, was im Alten Testament passiert ist, nicht wegen Gott, sondern wegen seiner Kinder. Und wir betrachten jetzt das Wert eines Menschen. Und jetzt überlegt, Gott, der eigentlich keine Sünde begangen ist, sucht den Menschen das erste Mal in dem Garten Eden. Wenn wir in einer Beziehung sind, in einer Familie sind und so weiter und einer gegen uns sündigt, also etwas macht, was uns nicht gefällt oder was auch direkt schlecht ist, dann erwarten wir, dass diese eine Person, die Vergebung sucht. Und wenn diese Person die Vergebung nicht sucht, dann vielleicht zeigen wir es auch. Also wir schweigen, wir reden nicht, na, wir zeigen, dass es irgendwas nicht in Ordnung ist, ehe dass diese Person auf die Gedanken kommt, ich habe was verwitzt, also jetzt muss ich es mal gerade biegen. Hier geht es ganz anders. Die Menschen haben es verbockt. Und Gott sucht sie einmal. Und dann sucht sie noch ein zweites Mal. Und dann macht er den Bund mit Abraham. Und dann sucht er sie, weil sie wertvoll sind. Wisst ihr, wenn ich habe von etwas erzählt, was ich verloren habe. Und ich bin sicher, jeder von euch hat einmal mindestens in seinem Leben etwas lange gesucht, weil es wertvoll war. Ein Dokument oder etwas, was viel Geld kostet, oder das Geld selbst. Gesucht und gesucht und nicht aufgegeben, bis man es nicht gefunden hat. Und Gott sieht uns so wertvoll, dass er sagt, ich suche sie im Garten Eden. Wo bist du? Dann sagt er, okay, jetzt schließe ich einen Bund. Und dann sagt er zu Mose, weißt du was, ich bringe sie um. Mose sagt, nein, das geht nicht. Du kannst sie nicht einfach so umbringen. Die sind halt so, aber du kannst sie nicht umbringen. Und Gott sagt, okay, anstatt sie umzubringen, mache ich einen zweiten Bund mit denen. Und dann einen dritten mit David und mit Salomo und mit Josaphat und mit Joas. Und am Ende sagt er, okay, so klappt es nicht. Aber Gott gibt uns nicht auf. Gott sagt, ich tadele euch und indem ich euch tadele, gebe ich einen neuen Bund. Indem ich noch einen Schritt weiter gehe, ich opfere Jesus Christus. Ihr Lieben, es war nötig, dass der alte Bund abgelöst ist und Jesus Christus kommt, damit es doch klappt. Damit wir jetzt nicht mehr als Volk uns gemeinsam retten, sondern dass jeder Einzelne von uns sich retten kann. Es war nicht ihre Unfähigkeit zu folgen, heißt es in einem Kommentar zu diesem Text. Es war nicht ihre Unfähigkeit zu folgen, sondern ihre Ablehnung und Verweigerung zu folgen, die der Grund für das Scheitern des alten Bundes geführt haben. Also waren. Ihr Lieben, es ist nicht die Unfähigkeit, Gott zu folgen, die uns von ihm trennt, sondern eigentlich die Ablehnung. Wir wollen nicht folgen. Und tatsächlich, obwohl dass wir uns nicht durch Taten erretten, das wissen wir retten uns alle aus Glauben. Aber die Bibel bezeugt ganz klar, und in diesem Kontext, übrigens kommt der Kapitel 11, so mitten im Nix kommt dieses Kapitel des Glaubens, wo diese ganze Glaubenshelden beschrieben sind, die kommt eigentlich in dem Kontext von diesem Vers. Im Alten Testament, der alte Bund ist gescheitert. Das war ein schlechter Bund. Deswegen musste man einen neuen Bund suchen. Und damit es klar ist, es lag nicht am Gott, hieß es, übrigens, es gab Menschen in dem Alten Testament, die das Gehorsam gelebt haben. Und dann sind sie aufgezählt. Alle, die da im Glauben große Dinge gemacht haben. Von Abraham, Mose, Gideon und. Es war nicht ihre Unfähigkeit, sondern die Ablehnung. Und es ist nicht unsere Unfähigkeit, Gott zu folgen, sondern die Ablehnung. Die Glaubensbezeugungen des Alten Testament demonstrierten eigentlich, dass es doch möglich war, sich zu fügen, auch wenn sie nicht ihr Ziel, bei Gott zu sein, in seine Gegenwart einzutreten, erreicht haben. Denn die alle sind verstorben. Und so schreibt auch Paulus, die sind alle verstorben, ohne es zu erlangen. Also, halten wir es fest. Gott sucht den Menschen, solange es nötig ist. Gott sucht ihn im Garten Eden, in dem ersten Bund und durch den zweiten Bund, der eigentlich von Opfer Christi geprägt ist. Ihr Lieben, wir sind hier, da wo wir sind, weil Gott uns gefunden hat, weil Gott unser Leben so hoch geschätzt hat, noch höher als das Leben seines Sohnes. Und ich möchte eine Geschichte erzählen, denn die Befreiung von unserer Sünde war kein Schnäppchen. Gott hat dafür teuer bezahlt. Also mit dem großen Schein, mit dem Tod seines Sohnes. Und ich möchte jetzt eine Geschichte erzählen, die mich sehr fasziniert hat, als ich es gehört habe. Das ist in 2014 passiert, hier in Deutschland. An der deutsch-österreichischen Grenze in den Alpen ist eigentlich die größte Hölle, die aus Schachtensystemen besteht, entdeckt worden hier in Mitteleuropa. Heißt Riesendinghöhle. Und jetzt so ein paar Zahlen. Riesendinghöhle ist ein Schachtensystem und es geht erstmal senkrecht nach unten, 1100 Meter. Also zum Vergleich, unser Turm hier in Nürnberg ist ein bisschen über 100 Meter, 125. Also 1100 Meter geht senkrecht nach unten. Und dann habe ich mich hier aufgeschrieben, noch insgesamt 23 Kilometer unten Schachtensystem. Und das wird natürlich nur durch Höhlenforscher erforscht. Und gerade so im Juni, 8. Juni 2014, steigt der Jochen Westhauser, ein Höhlenforscher aus Karlsruhe, steigt mit noch einem Freund, auch Kollege, um dort Forschungen aufzunehmen, weiter zu, wo gehen diese ganzen Kanäle. Leider passiert so, dass sie einen Steinschlag erleben müssen und dieser Steinschlag erwischt den Jochen Westhauser im Kopf, so dass er schwer verletzt, regungslos bleibt. Nach kurzer Zeit, er kommt zu sich und sein Kollege sagt ihm die einzigen Worte, die du in so einer Situation sagst. Ich muss los, wir holen dich hier raus. Ich hole Hilfe. Wenn du 1100 Meter in der Erde bist, da gibt's kein Handy, kein Radio, kein Empfang, nichts. Der Mann hat 3 Tage gebraucht, bis er alleine, ohne die Hilfe von seinem Kollegen, sich durch die 1100 Meter nach oben gebastelt hat, wo er den Notruf abgesetzt hat und es fängt eine Rettungsaktion, die eigentlich in der Geschichte der Höhlenrettung geht. Das ist die zweite so aufwendige Rettungsaktion, die erste war in Argentinien. Die haben tatsächlich den Jochen Westhauser auch rausgeholt. Ich habe das verfolgt, live. Jeden Tag habe ich mehrmals Nachrichten gelesen, weil es war ein Wettkampf, sag mal, so gegen die Zeit. Der Mann ging schlecht. Die haben sogar überlegt, die ganze OP-Ausrüstung unten zu transportieren, damit sie unten operieren können. Doch haben sich entschieden, ihn rauszuholen und so weiter und so weiter. Dann kam der große Augenblick, wo sie ihn rausgeholt haben. Also die Höhle ist sehr eng, an manchen Stellen müsste er senkrecht transportiert werden. Sämtliche Ärzte waren dabei und am Ende mit dem Rettungshubschrauber in Murnauer Klinik. Und jetzt kommt eine Sache, die jetzt in Wikipedia nicht mehr steht. Damals habe ich es in der Zeitung so gelesen und das ist nicht so wichtig, das verschwindet so, aber sehr gut zu meinem Thema und ich gebe es hin. Man sagt, er war schon im Bewusstsein, als ich ihn so ins Krankenhaus reinbringen wollten, da war der Einsatzleiter, der hat sich von ihm verabschiedet, also der Rettungseinsatzleiter. Jochen Westhauser soll ihm die Hand gestreckt haben und ihm gesagt haben, sagen Sie alle Beteiligten herzlichen Dank und ich werde Sie nicht vergessen. Ich möchte bei jedem Einzelnen mich bedanken. Und dann kurz darauf vor dem Kamera, da waren die Journalisten, sagt dieser Rettungsleiter, ich glaube, aufgrund seiner Verletzungen im Kopf, er hat überhaupt nicht den Ausmaß der Rettungsaktion begriffen. Es waren 790 Leute daran beteiligt. Er kann nicht jedem Einzelnen die Hand schütteln. Manchmal denke ich mir, da hat er so geschmunzelt. Und vielleicht, wenn wir sagen, lieber Gott, ich werde dir eines Tages danken, wenn ich komme im Himmelreich, wenn wir uns sehen. Wir haben keine Ahnung, worum es geht in unserer Rettung. 790 Menschen retten einen Mensch. Übrigens, jetzt vor kurzem habe ich die Geschichte noch einmal in Wikipedia gelesen, die haben 1,5 Jahre gebraucht, um die über 1 Tonne, Ausrüstung, die sie in der Höhle gelassen haben, dass sie es wieder rausholen. Eigentlich haben 90% von die ganze vorrätige Notausrüstung im Münchner Raum für die Katastrophenhilfe dazu gebraucht. Eine beispiellose Aktion und der Mann, der es überhaupt nicht begreifen konnte, sagt, ich möchte mich bei jedem bedanken. Ihr Lieben, wissen wir wirklich, was unser Leben kostet? Wir können es nicht begreifen. Ich kann es nicht begreifen. Ihr könnt es nicht begreifen. Keiner weiß es. Ihr Lieben, ich möchte einen Vers lesen aus Römer 8, Vers 21. Römer 8, 21. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Alles will befreit werden. Gott möchte dich und mich freisprechen von der Knechtschaft, von der Knechtschaft der Sünde. Solange wir in der Sünde leben, wird Satan immer wieder zeigen und darauf bestehen, dass wir seine Sklaven sind. Es werden immer wieder solche Rettungsaktionen notwendig sein für uns. Gott bietet seine Freundschaft an und nennt sich unser Freund und der uns befreien kann. Sollte einmal die Stimme dir wieder diese Stimme in dein Ohr kommen, die dir sagt, du bist kein Wert, dann wird uns heute klar, dass genau das Gegenteil ist. Wir sind im Augen Gottes sehr, sehr, sehr wertvoll. Wie antworten wir auf diese Wertschätzung Gottes? Gott hat einen Plan und eine Einladung für uns. Lukas 22 und dort ab Vers 15. 15 bis 18. Lukas 22, 15 bis 18. Und er sprach zu ihnen: Mich hat's herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und dann nahm das Kelch und dankte und sprach: Nimmt und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Gott hat ihnen ein Abendmahl vorbereitet. Und bei diesem Abendmahl hat er gesagt, ihr seid jetzt mit mir. Und das ist symbolisch für das Abendmahl, was wir eines Tages feiern werden. Gott möchte, dass wir alle dabei sind. Und er hat es ermöglicht. Es ist nur die Frage, wollen wir es? Die Menschen, die es nicht geschafft haben, es war nicht ihre Unfähigkeit zu folgen, sondern ihre Ablehnung. Werden wir Gott ablehnen oder werden wir eines Tages auch an seinem Tisch kommen? Wie viel kostet unsere Rettung? Die wertvollen Gegenstände verpflichten. Dein Leben ist so teuer erkauft und du bist so wertvoll, dass du dir es nicht erlauben kannst, dein Leben zu verlieren. Also, wir haben Verantwortung für unser Leben. Und ich möchte jetzt ein letzter Vers lesen, mit dem ich abschließen werde. Philipper, Kapitel 1, Vers 6. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, also Gott, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Gott segne uns, dass Jesus sein Werk in uns vollendet. Er hat uns teuer erkauft. Es liegt jetzt nur noch an uns. Werden wir es ablehnen, werden wir folgen. Gott segne uns dabei. Amen. Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns so sehr liebst, dass wir dir so wichtig sind, dass wir so einen großen Wert in deinen Augen haben, so groß, dass du selbst deinen Sohn für uns geopfert hast. Lieber Vater, ich danke dir, dass diese Worte auch ganz klar geschrieben sind in der Bibel, dass es an uns liegt, wenn wir nicht errettet werden, wenn wir nicht Gebrauch machen von das, was du uns gegeben hast, vorbereitet hast. Lieber Vater, ich bitte dich, hilf, dass keiner von uns den Angebot ablehnt. Hilf, dass auch viele Menschen durch unser Zeugnis zu dir kommen. Hilf, dass wir Verlangen danach haben, dir zu folgen, dich zu lieben, dass wir Verlangen haben nach deiner Gemeinschaft. Lieber Vater, du kommst bald und wir freuen uns darauf. Hilf, dass keiner von uns fällt, wenn du kommst und wenn du für uns ein Abendmahl wieder vorbereitest, dass wir alle drei teilnehmen, dass wir uns alle freuen, dass unsere Freude voll ist. Segne du uns, segne jeden Einzelnen in der kommenden Woche. Lieber Vater, sei auch überall auf dieser Welt heute, wo das Evangelium gepredigt wird und dein Wort gepriesen wird. Sei auch mit denjenigen, die krank sind. Sei besonders mit denjenigen, die um ihr Leben fürchten müssen, weil sie in Kriegsgebieten leben. Es ist auch mit denjenigen, die den Glauben verloren haben, die dich einst gekannt haben und jetzt wollen es nicht mehr mit dir haben. Die dürfen auch nicht verloren gehen. Geh du ihnen Besonderes nach. Segne du uns und komm bald, Herr Jesus Christus. Amen. Amen.